Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball Podcast. Ein wunderschönes Fußballwochenende liegt hinter uns. Wir sind wieder zu dritt am Start und es freut mich riesig, weil es jetzt doch auch schon ein Moment her ist. Ja, herzlich willkommen, Till, zurück am Start. Schön, bist du da.
Ciao zusammen, ja, freut mich.
Und auch der Linus zu meiner Rechten ist wieder am Start. Ciao Linus.
Salut Walle, salut Till, ciao zusammen.
Ja, und es freut uns, dass auch ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ein spannendes Wochenende Fußball hinter uns. Es war eine spezielle Woche mit nur Göpp und dem Halbfinal-Hinspiel bei den Frauen. Und ja, ich würde sagen, verlieren wir doch gar keine Zeit, weil es ist viel Dramatik dabei gewesen, das Wochenende, und ich freue mich jetzt riesig, mit euch über das zu reden.
Ja, ich glaube, die erste Geschichte, zum gerade reinstarten, ist Samstag zu oben, wo viele natürlich so ready gewesen sind, zu den Klassiker schauen, wo wir nachher ja auch noch werden darüber reden, aber...
Er grinst schon leicht, wenn er darüber redet.
Also, ich freue mich für dich, weißt du. Aber gleichzeitig ist halt noch die sensationelle oder der sensationelle Einzug von Biel in Göppfinal, wo IB rausschmeisst. 100 Jahre Schweizer Göpp, das erste Mal Drittligist im Final. Lugano und IB rausgeworfen, also aus meiner Sicht auch nicht unverdient. Mit all den Fans im Rücken, mit dem Stadion, das brennt hat, und sind auch im Aufstiegsrennen für die Challenge League. Also tolle Geschichte für Biel.
Ja, und Biel auch mal Schweizer Meister geworden. Also, es ist nicht der Club, der aus dem ganz Nichts kommt, auch wenn es schon Jahre her ist. Aber ja, überragendes Spiel. Ich weiss nicht, wo wir da genau anfangen sollen.
Ich habe schon eine leichte Ahnung,
hast du eine Ahnung?
So verschmitzt.
Also, ja. Es ist, ich habe im Fall gedacht, sorry, nur schnell, weil ich es nicht abnehmen, die Überleitung, weil ich weiss, über was du willst reden. Aber ich finde es fast ein bisschen schade, irgendwie am Anfang über das zu reden, weil es wird fast so ein bisschen den Sieg oder die Sensation abwerten, wenn wir jetzt nur über den Schiri würden reden. Aber,
ja, nur, aber
wir müssen darüber reden.
Natürlich, aber vielleicht zuerst mal vorweg. Also ich glaube, für Biel ist das eine Sensation, die man sich auch ein Stück weit erarbeitet hat. Ich finde, so könnte man es auch sehen. Oder aus Sicht von den Berner Young Boys ist das nicht der Anspruch, egal wie die Niederlage dort zustande kommt, gegen Biel, also Drittligisten rauszukehren, das darf nicht der Anspruch sein. Und für Biel ist, ja, es ist jetzt nicht so, als wäre sie komplett gestohlen. Also von dem her finde ich, da muss man vielleicht zuerst mal die Bieler loben, bevor man dann wirklich auf die einzelnen Situationen eingeht, was es gegeben hat. Ich weiss auch nicht, Linus, du denkst wahrscheinlich an die zwei speziellen Situationen, wo die rote Karte, was die rote Karte gibt und der Penalty. Ich weiss nicht, wo hast du am liebsten anfangen?
Nein, aber reden wir doch noch schnell ein bisschen über Biel und IB, bevor wir zu den Schiris gehen in dem Fall. Weil, ja. Eben, wie du es gesagt hast, Till, also Biel steht jetzt im Final, oder? Also es ist nicht jetzt einfach eine Göpp-Runde, wo man einen Lucky Punch gehabt hat, sondern man hat mehrere Topshots von der Super League nacheinander ausgeschaltet. Also das ist eine überragende Leistung von einem Drittligist, das ist crazy. Also ich glaube, das muss man in dieser Form einfach mal sagen und das honorieren. Und ja, ich meine, Biel hat es genau gemacht, wie du es machen musst. Köpfeit, Zuschauer im Rücken, bissig, aggressiv, der pure Wille und einfach sich versucht, irgendwie durchzusetzen. Und Biel hat ja auch so ein bisschen Historie, finde ich, im Schweizer Cup in den letzten, keine Ahnung, so gefühlt 10, 15 Jahren, immer wieder mal ganz heisse Spiel, grosse auch mal rausgeworfen, auch IB, Basel haben da schon ganz schwierige Match vorher erlebt, und das ist jetzt einfach so ein bisschen die Krönung von dieser Story von Biel im Cup für mich.
Ich finde, sie haben auch nicht mega viel zugelassen, irgendwie. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, und darum schließe ich mit dir vollkommen an, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ein Match auf ein Goal war und da IP permanent irgendwie zur Top-Chance gekommen ist. Also ich habe das Gefühl, klar sind Spielanteile mehr bei IP gewesen. Klar hat jetzt Biel aus dem Spiel raus nicht so die Tore vor kreieren können. Darum ist es fast ein bisschen sinnbildlich, ist es dann eine Penalty gewesen. Aber ich finde trotzdem, dass es auch rein spielerisch und mit der ganzen Geschichte und eben mit Lugano und so sowieso, finde ich nicht, dass es unverdient ist, dass Biel jetzt in der Cup-Finale gezogen ist.
Ja, und dort liegt ja auch der Kritikpunkt an Ibe, eben, weil Biel nicht so viel zugelassen hat. Ja, da, wo man sieht, das war ein relativ ausgeglichenes Spiel gewesen. Eben, haben sie jetzt auch schon erwähnt, Cup-Fight. Biel das gemacht auf eine Art und Weise, wie man das muss probieren, wenn man vielleicht eher ein bisschen unterlegen ist, rein von der Feigheit. Ich glaube, sie haben es einmal noch im Fernsehen gesagt, gehabt, in einem Testspiel jetzt im Winter, haben sie gegen die 5 oder 6-0 verloren noch gehabt. Und jetzt ist natürlich der Matchplan eher ein bisschen konservativer gewesen, aber er ist aufgegangen. Und ja, also es war auch schön gewesen, zu sehen, nachher so die Göpp-Romantik, oder wie alle Dämme brechen, der Präsident, der irgendwie fast heult im Interview, wo mega schön war. Oder? Und Biel hat ja auch eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich. Ich glaube, die sind einmal zwangsabgestiegen.
Zweitliga regional, ja.
Gell, die sind einmal Konkurs gegangen, ja. Glaube ich, ist gar noch nicht so lange her. Und von dem her, ja, sicher auch, mein Biel ist doch auch eine Schweizer Stadt, wo zu den grösseren, sage ich jetzt, gehört, wo man durchaus auch darüber diskutieren kann, dass die in der Challenge League sollten sein. Von dem her, also ich finde das auch, ich begrüße das sehr, die Entwicklung, die es dort jetzt wieder gibt.
Verlustpunktmässig sind sie im Aufsteigen jetzt.
Genau, genau, also sie haben, glaube ich, noch ein Spiel weniger, oder?
Ja, irgendwie, Kriens hat gegen Rappi verloren, kann das sein irgendwie, und jetzt ist Spiel verlustpunktmässig, wären sie Erste. Aber ja. Hast du nur einen Nebensatz gelesen von einem Artikel?
Ja, nein, ich meine auch, sie haben ein Spiel weniger, 56, 56, 57, also mit einem Sieg in diesem Spiel weniger wären sie auf 59 und dementsprechend dann Erste. Genau. Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem noch schnell die paar Szenen diskutieren, die vor allem IB-Fans auf die Palme gebracht haben. Und dort hat Linus vorhin schon gefragt, jetzt nochmal mit Nachdruck, was ist die Szene, die du am liebsten würdest besprechen wollen?
Also, am liebsten. Chronologisch ist ja. Am besten. Ja,
nein, ist gut.
Also für mich mit der roten Karte vom Imeri, oder?
Jawohl.
In dem Fall.
Genau.
Und ich meine, ich habe dort ziemlich schnell so interpretiert vom Schiri, und das hat er dann nach dem Spiel auch gesagt, dass er im Anschluss, also wo er mit dem Video konsultiert hat, einen Kontakt unten als ausschlaggebend gesehen, dass der Kontakt bei den Beinen und nicht das Halten oben. Und darum haben sie das Foul von innerhalb zu außerhalb verschoben. Ich glaube, es ist haareng. Ob das wirklich außerhalb ist, aber okay. Und was ich ein bisschen komisch finde, ist einfach, er ist mit beiden Händen an der Schulter vom Gegenspieler. Und sie sagen, das ist wie zu wenig und mit taxieren nur das unten als Foul. Finde ich eine weirde Argumentation. Wenn jemand so mit beiden Händen am Gegenspieler ist, von hinten ist eigentlich immer Foul. Und finde ich, müsste eigentlich auch länger. Insofern weiss ich nicht, ob man dort wirklich hat müssen Freistoß geben oder Penalty, aber okay. Rot ist klar.
Das ist die Folge dann eigentlich quasi.
Ja. Wenn es außerhalb ist, ja. Also wenn es Fussfoul, übrigens ein Begriff, den ich so noch nie gehört habe, aber anscheinend ist das so der Begriff, wenn es Fussfoul im Strafraum gewesen wäre, dann hätte es ja keine rote dafür gegeben. Weil es dann Doppelbestrafung wäre.
Ja, ich glaube, Doppelbestrafung ist nur kein Thema, wenn es im Kampf um den Ball ist, nicht?
Also ich habe an die Szene vom Abdullah gegen Zürich gedacht. Wo der Marcello im letzten Grund, aber nicht jetzt beim 4-0, sondern beim, glaube ich, 1-0, wo dann der Schuja den Penalty verschießt. Und der Aftulau verursacht den Penalty im Strafraum, also es gibt Penalty, aber er kriegt nicht rot, weil er eben einen Fussfoul begangen hat.
Mhm. Yeah.
Also darum, wenn er dort nicht mit dem Fuß gefällt wäre, sondern halten,
ja, genau,
wäre es
genau.
Doppelt bestraft.
Eben genau, weil Fußfoul wird quasi als im Kampf um den Ball noch taxiert, genau. In der Situation, wo hingegen, glaube ich, das oben zurückrissen einfach klar ist. Ja, also aber das ist sicher einschneidend, oder? Also ob es dort Rot und Freistoß geht oder Penalty und Gel oder Penalty und Rot, also das sind drei verschiedene Geschichten quasi. Aber okay, ich glaube, das kann man wie, das ist vielleicht eine Auslegungssache, habe ich das Gefühl, ist jetzt auch nicht so tragisch. Auf jeden Fall ist es faul und IB hat sich nicht können beklagen in dieser Situation, finde ich.
Finde ich auch nicht, und das ist ja eine von diesen Diskussionen, die ich finde, die wir schon mal führen, ob das jetzt unberechtigt war oder nicht, aber so wie ich es raushöre bei euch zwei, wie auch von meiner Seite aus, ist das jetzt nicht eine Situation gewesen, wo ich finde, ja, dass IBE sich auch kann beklagen, oder wie sehen die es?
Also für mich ist das die Situation, wo IBE noch am besten wegkommt, weil also wir haben jetzt drei verschiedene Outcomes quasi, wo es doch könnte geben, und das ist fast der Best Case für IBE, in meinen Augen.
Kommt drauf an, also ich habe mich genau das Gleiche gefragt, oder was ist der Best Case? Ein Penalty, der ziemlich sicher ein Goal ist, oder rot, aber dafür solltest du eigentlich als Superligist zu 10 immer noch eigentlich gegen einen Drittligist können bestehen. Und darum ja, wahrscheinlich ist IBE besser weggekommen so mit der roten Karte.
Ja, und du sprichst es an, also zum einen sind da schon, glaube ich, 77 Minuten gespielt. Das heisst, gegen den Drittligist hat man bis dann mal ein Goal schiessen können. Und dann hat man es auch im Rest vom Spiel nicht geschafft. Und in der Verlängerung gibt es dann eben noch den Penalty als nächstes. Und dort, muss ich sagen, bin ich extrem irritiert gewesen von der Diskussion auf SRF, auch noch am nächsten Tag in der Berichterstattung zum FCB-Spiel und so, weil dort irgendwie niemand einen Kontakt gesehen hat. Ich finde, der Kontakt ist mega ersichtlich. Der Von Balmos, ja, zieht zurück. Ja, der Kontakt ist relativ minim und ja.
Wo, mit dem Bauch oder was?
Es ist eine Show-Einlage, aber ja, mit der Brust. Mit Oberkörper, mit der okay. Brust. Und du siehst, in dem Moment, wo der Kontakt, oder nennen wir es vermeintlich Kontakt oder was auch immer, der Kontakt stattfindet, in dem Moment hört der Von Balmos auf Rutschen. In dem Moment spickt sein Kopf so nach hinten. Also du siehst es in den Bildern mega gut, dass es muss einen Impact haben, auch wenn quasi die Bilder selber nicht 100% schlüssig sind, dass es ihn gibt. Aber allein davon, wie die Situation abläuft und wie der Von Balmos wirklich in dem Moment so stoppt und der Kopf so nach hinten geht, also da muss es einen Kontakt geben. Und was ich auch spannend gefunden habe, der Von Balmos ist nach der Situation zum Goal zurückgetrottet, no reaction. Also er hat ihn 100 pro berührt, sonst läufst du nicht so zurück. Also keine Ahnung, ich kenne den Von Balmos natürlich jetzt nicht persönlich, aber irgendeine Reaktion müsstest du ja dann haben, so im Sinne von, im Fall...
Also ich habe es jetzt auch nochmal gerade, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, und es ist tatsächlich so, was du sagst mit der Kopfberührung. Man sieht wirklich, dass ja der Bielspieler quasi den Kopf berührt, und also ich finde jetzt auch, die Situation ist jetzt für mich nicht ansatzweise so streitbar, wie sie gemacht wird, ehrlich gesagt. Und vor allem finde ich auch aufgrund von der Entscheidung, die der Von Balmos trifft, der Ball geht weg vom Goal. Also das finde ich, muss man auch noch berücksichtigen, jetzt nicht auf die Entscheidung, aber einfach, es ist eine falsche Entscheidung von Van Balmos, auch dort rausgekommen schon. Und ich finde es jetzt nicht so klar, dass man den nicht kann geben, ehrlich gesagt.
Also da muss ich dann sagen, ich finde absolut, dass man das nicht muss als Penalty geben. Ich kann nur sagen, es gibt einen Kontakt in meinen Augen, einfach eben aufgrund von der Reaktionen auch, aufgrund von eben, wie die Körper, vor allem der Van Balmos, dann sich bewegt. Und aufgrund von seiner mangelnden Reaktion danach. Aber ich stimme auch dort eigentlich, was ist das, Wermelinger, der dann noch irgendwie Aussagen gemacht hat, zu, dass es zu wenig ist für eine Penalty, weil der Kontakt ist minim, der Bielspieler springt so halb noch rein, also ich finde, da muss man keine Penalty geben, auch wenn sich ja der Von Balmos auf jeden Fall ungeschickt darstellt. Und die Argumentation wegen, ja, er zieht zurück und so, ja, wenn du ihn triffst, ist es egal, ob du zurückziehst oder nicht.
Und das für mich ist doch entscheidend, oder? Also vor allem auch, er hat ja keine Chance auf den Ball. Er hat keine Chance auf den Ball und er ist nicht über alle Zweifel erhaben, weil es einen Kontakt gibt.
Till hat schon immer gesagt, mit Marvin Keller wäre IBE im Köpfchen
gekommen. Nein,
ich das müssen wir dann auch noch diskutieren. Das ist wirklich eine dumme Entscheidung vom Van Balmos. Aber ja, sorry, Till.
Ja, also ich finde, dumm ist für mich die Entscheidung, wieso er eben zurückzieht, weil der Goalie, wenn er dort mit der Hand, wie man normalerweise das von einem Goalie erwartet, dann hat er doch den Ball, habe ich das Gefühl. Also die dumme Entscheidung ist vielleicht eher, dass er zurückzieht. Für mich, tun jetzt hier mal, nicht, dass ihr jetzt klar etwas Aussage tätigt habt, aber ich würde mich jetzt klar positionieren, für mich ist es niemals Penalty. Und du hast Wermelinger angesprochen, da habe ich einen Satz gelesen, wo du hast auch etwas in die Richtung vorne gesagt, aber der Satz, den ich dort gelesen habe, da habe ich gerade schon wieder Blutdruck bekommen. Aus Sicht Schiedsrichter wurde er in seinem Entscheid gestärkt, da die Reaktionen der IBE-Spieler, insbesondere auch des IBE-Torhüters, minimal waren. Also ein Aufruf zum Reklamieren. Ein Aufruf zum Reklamieren. Also der Von Balmos sollte ausrasten und dann hat der Fedaison gedacht, ah, okay, vielleicht bin ich doch nicht...
Schnitt der Fedaison.
Nein, stimmt, Alessandro Dudic, stimmt, aber... Ja. Also der Satz, den finde ich Horror im Fall.
Ganz, ganz blöder Satz, ja. Also ich meine, ich habe das jetzt gesagt, ohne ihm wissen, dass der Wermling das auch gesagt hat. Das sollte natürlich nicht von einem Schiri so kommen, aber es ist symptomatisch. Es ist vor, was ist das, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen noch einen Artikel gelesen, ich glaube in der Baz, zu etwas, wo ich auch seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 Jahre predige, wo es darum gegangen ist, ey, ihr müsst euch am Boden werfen, ihr müsst schreien, wenn ihr getroffen werdet, weil sonst wird nicht pfiffen. Ich weiß nicht mal mehr, um welches Spiel es gegangen ist, aber einer, der sich im Strafraum so durchgetankt hat, vielleicht Quaraschelia gesehen, ich weiß es nicht mehr. Und nicht umgekehrt ist mit einem Kontakt, obwohl es ein klares Foul war, hat so halb noch versucht zu schiessen und es hat keine Penalty gegeben. Und das ist ein grosses Problem. Wenn du nicht reklamierst, wenn du nicht simulierst, dann, ja, dann kriegst du nicht immer das, was du eigentlich verdient hast in dieser Situation. Das ist nicht der Weg, wo der Fußball sollte gehen.
Nein, also die Argumentation, die finde ich auch haarsträubend. Auf der anderen Seite, was ich weiss, oder so wie ich es verstanden, wie Schiris das angehen, ist es schon auch so, dass im Bezug auf die Entscheidung die Reaktionen der Spieler, gerade in so einer Situation, dass das eine Rolle spielt manchmal. Bin ich aber auch völlig bei dir, Till, also dass oder bei euch beiden, weil das kann man ja dann auch ausnutzen. So. Und am Ende des Tages sollte eigentlich die Situation entscheidend sein und nicht die Reaktion, weil keine Ahnung. Sonst in der Regel hast du ja dann immer beide, die sich beschweren. Und über das wird man nicht können eine Entscheidung fällen, oder? Und ja.
Aber nur noch schnell, einfach aufgrund von Reaktionen und so, wie ich es gemeint habe, mir ist nicht der Punkt, dass dann alle müssen zum Schiri rennen und sich aufregen und da anschreien oder so, sondern es ist mehr einfach, also der Von Balmos hat so keine Regung gezeigt. Er hat nicht irgendwie, weißt du, mit der Hand irgendwie Gesten gemacht, es ist einfach so nichts, er ist einfach zum Goalzug, er wirft den Pfiff direkt so, okay, das kann auch Charaktersache sein und das kann auch eine okay Reaktion sein. Ich will nicht sagen, das ist entscheidend, aber für mich hat es so ein bisschen gepasst zu halt im Eindruck, wo ich von der Situation hatte. Aber nochmal, für mich ist es auch kein Penalty.
Ja, ja. Ich glaube, ihm ist ja sicher, wenn man das jetzt so belegen kann, bewusst gesehen, dass er ihn berührt hat. Das ist jetzt reininterpretiert, aber zum schon der erste Vergleich zum Klassiko machen. Am Ende der regulären Spielzeit kriegt ja Barca ein Penalty zugesprochen, wo hoffentlich richtig. Zustimmung, weil er keiner ist, oder?
Ist für mich einer.
Wirklich?
Ja, ich sag
okay, reden wir noch einen.
Aber ist nicht ganz die gleiche Situation, aber
ja. Ja, ich will nur sagen, der Verteidiger von Real, der Asensio, der reklamiert gar nicht. Er läuft zum Schiri zu und sagt, ja, schau dir an, dann wirst du sehen, dass es keiner ist, weißt du? So im Sinn von, er denkt so, ich muss gar nicht reklamieren, sie schauen es eh nochmal an. Yeah. Und vielleicht hat der David von Balmus das auch gedacht. Hat so gesagt, ey, das ist viel zu wenig, der Wahr nimmt es eh zurück. Was sollte ich reklamieren?
Also ich finde schon, der Asensio tut das auf eine andere Art und Weise nonverbal
kommuniziert.
Aber es macht ja der Von Balmos, macht das ja nicht.
Das macht er nicht, macht das
gar, es gibt keinen Austausch zwischen Von Balmos und dem Schiri in dem Moment.
Ja, müsste es ja auch nicht geben, oder?
Also, ja, nein, aber jetzt sind wir ja wieder bei der Reaktion, oder, die du vorher vorgelesen hast vom Wermeling, oder? Also das ist ja das, was auch ein bisschen, also das ist ja schon eine andere Reaktion gewesen vom Asensio dort in dieser Situation als vom Von Balmos. Also wirklich gar keine Regung gemacht, wo man auch könnte auslegen könnte, als würde er dort schon sein Schicksal akzeptieren.
Ja, und Schuld bei
eingesehen. Also, also ich kann verstehen, wieso ihr sagt, ihr findet, es ist kein Penalty. Es ist für mich auch nicht so, dass es irgendwie ein klarer Penalty ist. Ich bin aber der Meinung, dass es eine Situation ist, wo doch auch ein gewisses Fehlverhalten vorliegt. Und wegen dem ist es für mich nicht zwingend keine, ehrlich gesagt. Weil er stellt sich dumm an, es gibt keine Notwendigkeit, dort rauszugehen, und es gibt einen Anlass, zum darüber zu diskutieren, und dann kann es immer in beide Richtungen gehen. Und darum finde ich, Schiri jetzt so entschieden. Und über den VAR an sich, der VAR ist nicht gekommen, bin ich richtig?
Also der VAR hat eben auch das ist im Bericht, der VAR hat gefunden, es ist nicht offensichtlich, also sie können nicht ganz klar sagen, dass der Kontakt, den der Dudic hört, nicht stattgefunden hat. Und darum haben sie es gelogen. Und ich finde,
find das ist eine dünne Ausgangslage, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch eben. Aber ich finde, der VAR sollte, auch wenn es die Berührung gibt, sagen können, dass das ein klarer Fehlentscheid ist.
Ja, und also die Berührung, das finde ich jetzt eben so rechtlicher Grundlage, es gibt kein Recht, mir schon bewusst, aber also der Fußball, da laufen noch drei, vier andere nebenan rum, wo genauso der Ton von dort kommt, wenn vor allem alle nahe beieinander stehen. Also ich finde jetzt, das an sich sollte nicht länger. Und wie du sagst, also wenn der Wahl der Überzeugung ist, dass es
zu wenig
Grundlage
ist.
Gibt, auch um das zu überprüfen, dann muss das passieren, egal ob jetzt keine Ahnung, der Schiri kann halt trotzdem auch mal falsch liegen und für das ist ja eigentlich der VAR da, also in meinem Verständnis.
Ich weiß nicht, was vielleicht auch noch ein Problem ist, ist, dass man in dem Stadion vielleicht nicht ganz die Ausstattung an TV-Kameras hat wie man andere. Also ich habe das Gefühl, es hat nur irgendwie zwei Winkel gegeben, aus denen man das gesehen hat. Das ist einfach ein bisschen zu mager halt. Und dann der nächste Punkt dort ist, wie man das findet, dass inmitten von einem Wettbewerb plötzlich der VAR dazukommt. Ja,
aber das haben wir auch schon mal diskutiert. Ja. Das ist eh schwierig.
Also das ist mega schwierig. Im Viertelfinale in diesem Stadion hat Lugano Offside-Goal bekommen.
Genau.
Was noch kein VAR gegeben hat.
Genau. Also, ja.
Ja, also ich glaube, am Ende vom Tag ist vor allem die zweite Situation sicher eine, wo zu reden gegeben hat und wo Frust für die IB-Spieler, also auch Fans und alle, was mit IB halten, beinhaltet hat. Am Ende vom Tag finde ich aber trotzdem, ja, es ist ein Drittligist. Du hast eine grosse Chance gehabt, eine Saison, die aus IB-Sicht durchschnittlich ist. Ja, trotzdem mit der Möglichkeit, auf einen Titel noch zu belohnen und schaffst das nicht. Und dementsprechend haltet sich mein Mitleid mit den Young Boys, haltet sich dort aufgrund von der Tatsache mit Biel, haltet sich in Grenzen. Sorry. Also, du hast es über 90 Minuten nicht geschafft. Ich weiß nicht, was vorher gesagt hat, aber es ist über 90 Minuten nicht geschafft, ein Goal zu machen. Ich finde, es ist eine sehr bescheidene Leistung, auch wenn es nicht einfach ist. In einem Cup alles gut und recht, aber mit den Ansprüchen, die Young Boys haben, ist mir das zu dürftig, sich jetzt einfach, nicht, dass das alle so machen, aber es ist mir zu dürftig, einfach nur auf dem sich irgendwie zu behaften.
Also eben,
Schiri.
Ja. Und ich meine, vor drei, ein mehr als drei Monaten, eben, wie du es gesagt hast, Till, im Testspiel hat man noch 6-0 gewonnen. Und ich glaube, das müsste eigentlich der Anspruch und die Realität sein. Also, das muss man, also, das ist ein Zwei-Klassen-Unterschied. Mhm. Und das muss man irgendwo sehen auf dem Rasen. Und das hat man nicht gesehen. Und ich glaube, was man vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber noch mal erwähnen, den 125. Minute noch, kann man dann schon noch ein bisschen Mitleid haben mit den Berner. Da haben sie gemeint, sie haben den Ausgleich doch noch geschafft, was dann auch noch mal ins Penalty-Schießen gelenkt hat natürlich, aber dort der Ball an der Hand und dort der VAR zu Recht eingeschaltet worden und das Goal müssen aberkennen.
Ja, das ist die Regelauslegung auch klar und was mich dann noch ein bisschen irritiert hat, ist, wieso der so lange nachlaufen lässt. Also gar nicht, das ist in der fünften Minute und er hat irgendwie drei gegeben. Also Till und du und ich, wir haben es kurz gesehen, haben es dort schon besprochen, also wie es möglich ist, dass auf drei Minuten Nachspielzeit nochmal zwei drauf kommen. Da müsste ja eigentlich von diesen drei Minuten nur eine real gespielt worden sein, finde ich. Das habe ich dann komisch gefunden, aber es hat ja nicht so Sache. Am Ende vom Tag ist es dann so rausgekommen. Was mich jetzt noch würde interessieren, auch mit Blick auf Championship Group, wo nächstes Wochenende losgeht, was macht das mit IB? Starten mit zwei Auswärtsspielen, müssen potenziell nominell beide gewinnen, um da irgendwie noch vielleicht eine Chance auf einen Titel haben. Und ja, gleichzeitig wissen wir auch, IB ist jetzt nicht immer top gesehen in den Auswärtsspielen. Was machen wir mit IB? Was macht das auch vielleicht mit IB?
Ja, also sie spielen ja, wenn es mir recht ist, zuerst in Lausanne, oder?
Lausanne und dann Servet im ja, Alles-oder-Nichts-Spiel, wenn du gegen Lausanne gewonnen hast.
Ja, also wenn ich jetzt so die beiden, ich meine, es sind ja beide Teams im Einsatz gesehen das Wochenende, IB und Lausanne. Und Lausanne habe ich gestern gesehen und IB habe ich am Samstag gesehen. Und da würde ich sagen, dass ich Lausanne in der Favoritenrolle sehe, gerade daheim. Gleichzeitig das letzte Mal hat Bern auswärts gewonnen in Lausanne. Habe ich, glaube ich, etwas so wegen Kunststraße gesagt damals, aber soll ja keine Rolle spielen, aber IB ist auswärts nicht so gut unterwegs, immer noch, und ich glaube, dass sie jetzt noch die Aussicht von dem Heimfinal nicht mehr haben im Göpp. Also ich habe das Gefühl, diese Saison ist bei vielen, also Fans und vielleicht sogar im Hinterkopf der Spieler schon abgeschrieben.
Gerade so, schon abgeschrieben.
Also einfach, was heisst abgeschrieben? Ich glaube jetzt nicht, dass es die Masse anlockt und die Motivation mega hoch hebt, wenn sie um Rang 2 noch spielen. Oder das als Saisonziel rausgehen. Aber nicht, weißt nicht, dass sie nicht mehr daran glauben und natürlich alles geben, sondern mehr so, dass es ein Dämpfer ist. Ein starker Dämpfer für alles, für Motivation und so. Weil, jo, sonst hättest du jetzt eigentlich die ganze Championship Group als Aufbau können sehen für den Heimcup-Final. Und jetzt ist so, jo, die Chance einfach weg.
Also ich finde, also ich kann es nachvollziehen und fände es jetzt auch nicht unüberraschend, wenn jetzt da auch die Luft bei den Fans ein bisschen draus ist. Das darf schon auch nicht vergessen, es ist also schon eher eine anstrengende Saison gesehen, wenn man es mit einbehalten, auch wenn sie sich jetzt hinten raus noch einigermaßen ja, gut verkauft haben. Gleichzeitig finde ich aber schon auch, also es ist, der Auftritt jetzt am Samstag war sinnbildlich für eine Saison, auch mit dem Verehler von Van Balmos, der jetzt auch nicht eine fantastische Saison gehabt hat. So. Ich finde auch, ja, wenn man eigentlich anschaut, phasenweise haben wir gesagt, oder vor allem du, Till, hast gesagt, ja, du hättest Respekt vor IB, dass die jetzt kommen und so. Und wenn man schaut, es war ja auch easy, in Anführungszeichen, möglich gewesen, sportlich noch um Titel zu spielen. Nicht zuletzt jetzt mit Biel im Halbfinale, weil ich so denke, hey, da ist der Anspruch dann schon höher. Ich glaube, da muss man jetzt niemandem irgendetwas vormachen. Als auch in der Meisterschaft, wenn man dort schaut, gegen wen eben Punkte abgegeben hat. Ohne, da hat es noch ein paar Matches gegeben, wo man muss sagen, auch von der Art und Weise, wie sie gespielt haben, mit dem Kader, den eben dann trotzdem auch hat, da finde ich, ja, vielleicht wird man Zweiter, Dritter, wer weiß, vielleicht spielen sie ja trotzdem noch um einen Pott, was ich zwar nicht denke, aber das finde ich am Ende des Tages, egal wie die Saison angefangen hat, aber das ist unter der Erwartungen, ehrlich gesagt.
Ja klar, aber also das sehe ich mehr gleich, was ich noch als Punkt anfügen will, ist einfach, die Erwartungen haben sich sicher während der Saison halt auch geändert.
Ja.
Im Sinne von, ich hoffe, dass sie in der Meisterschaft immer noch ein bisschen im Kopf haben, hey, von wo sie eigentlich kommen. Also, dass sie Anfang Saison irgendwie Letzte gewesen sind.
Das ist mir zu einfach mit dem Kater.
Ja, also. Nein, klar. Also, dass du hässig bist, dass die Saison so angefangen hat, klar. Aber dass sie in der Meisterschaft jetzt immerhin noch um einen Titel, um Rang 2, um Europa spielen, dort würde ich jetzt sagen, dort soll jetzt nicht der Frust in der aktuellen Situation sein, sondern eher der Frust über Kaderplanung Anfang von der Saison. Aber im Göpp, da hast du ein Halbfinale jetzt gehabt, entweder kommst du weiter oder nicht, und darum ist die Enttäuschung dort wahrscheinlich auch so hoch, wo man ja gesehen hat, auch nach Schlusspfiff mit den Fans auf dem Rasen und so.
Ja, Enttäuschung und der Frust, oder? Also schon beides. Und ich glaube auch die Entladung vom Frust, das ist natürlich auch etwas, wo unschön ist. Und ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass man weiss, woher man kommt, dass man dann quasi das Resultat ein bisschen verbessert hat, aber dass man auch trotzdem jetzt nicht spielerisch auf einem Niveau ist, wo man würde sagen, das ist top und man hat jetzt die Rückrunde richtig nochmal aufgeräumt, sondern man ist irgendwie durch die Rückrunde gekommen und einigermaßen konstant gesehen im Vergleich zu anderen Teams, und dann hat das gelenkt, zum Beispiel für Dritte kommen. Und es hat jetzt nicht den Arsch, als würde IB jetzt sagen, darum habe ich vorhin nachgefragt, dass jetzt IB würde sagen, wir gewinnen jetzt 5 Matches hintereinander, dann schauen wir, wo wir stehen. Ich habe nicht 1% das Gefühl, dass das gerade quasi der Mut ist.
Nein, ist aber mal kurzfristig gesehen. Also in der Phase, wo sie aufgeholt haben, haben relativ schnell auch die Medien mal die Meisterschaftsfrage gestellt. Und dort ist einer schon die Antwort oft in den Interviews gesehen, ja, es läuft gar gut, wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel, ohne jetzt irgendwie die Meisterschaftsfrage zu beantworten. Ich finde halt, der Punkt auch eben mit dem Spielerischen, wo du jetzt gerade angesprochen hast, Linus, den finde ich schon auch nicht ganz unrelevant. Ich meine, man darf schon auch nicht vergessen, jeder Verein, der in der Schweiz Meister wird, hat die Möglichkeit, mit der Europa League, Champions League oder Conference League Spiel Geld zu verdienen. Und wenn das ausbleibt, sind das Einnahmen, die fehlen, weil auch nachher ja, du die Spieler im Kasten ins Ausland verkaufen und. Und was ich mir halt frage, ist, jetzt hat IB potenziell im Sommer, ja, keine Ahnung, gefühlt nicht allzu viele Spieler, die ich jetzt da denke, die sie können verkaufen. Du hast ein Kader, der kritisiert worden ist, wo zum Teil auch sicher gewisse Veränderungen müssen passieren. Du hast Spieler wie Benito, die viel verletzt sind, wo die Frage ist, kommt er wieder so zurück, wie er gesehen ist, bevor er das Kreuzband gerissen hat? Oder muss man auch dort etwas machen? Kamera, sehr unbeliebte Personalien, zumindest bei den Fans gerade aktuell. Da gibt es noch 2, 3 andere. Das sind dann für mich auch mit dem spielerischen Aspekt, der noch dazukommt. Das sind schon viele Fragezeichen, die ich stelle. Also, keine Ahnung. Und es kann dann schnell gehen. Also, da gibt es genug Beispiele.
Hm. Ja, also ich sage kurzfristig, oder das, was du jetzt ansprichst, das ist mittel- bis langfristig sicher Aufgabe von Mathieu Beda, wo Nachfolge ist vom...
Ist das seine Aufgabe, so wie es kommuniziert ist?
Also Kaderplanung, meine ich, für nächste Saison. Weil das muss ja einen Umbruch geben.
Der Vorteil aber er ist ja nicht Sportchef wie jetzt bis anhin der Steve von Bergen. Also so wie ich es verstanden habe, ist er glaube ich irgendwie zuständig für die Kommunikation mit den Spielern, bei den Rotos. Also er hat sicher eine Rolle, aber keine Ahnung.
Okay, wer es auch immer ist, ich glaube, es muss etwas passieren in der Kaderplanung und ich glaube, kurzfristig bleibe ich auch im Fall dabei. Sorry, es gibt nicht viel, was dafür spricht, gerade eben die Form und alles, aber IB ist vom Potenzial, vom Kader und so, sind sie in der Lage, eigentlich 5 Spiele in Folge zu gewinnen jetzt? Klar, es spricht nicht viel dafür, Form und so, aber und dann, ja, also von dem her, was schmunzelst
du? So, am Tiefstapel, jetzt muss langsam richtige FCB-Titel
laut. Es ist doch so. Also diese
meinst du jetzt, wenn IB die PS auf die Strasse bringt, wie es der David Dagg würde formulieren, dann würden sie die 5 Spiele können gewinnen?
Also die IB kann jeden schlagen. Es ist einfach so, klar, es spricht nicht viel dagegen, sie haben es die Saison nicht gezeigt.
Jetzt ist die Kamera schon ab, geil, fürs Snippet.
Ja, aber... Ja,
nein, ich finde es gut, ich finde es richtig. Also,
ob denn die 5 Siege in Folge lenkt, das ist dann noch die andere Frage, weil sie haben 8 Punkte Rückstand. Aber, ja.
Ja,
gehen wir mal zum nächsten.
Bleiben wir doch noch beim Köp.
Ja, bleiben wir beim Köp. Wechseln aber genau zu dem FCB, wo gestern nach Verlängerung Lausanne mit 3-2 schlot. Till, du und ich sind im Stadion gesehen, Linus, glaube du nicht, oder? Wir sind im Stadion gesehen und haben einen Match gesehen, wo auch eine Köp-Affische, finde ich, würdig gesehen ist. Es ist eine coole Stimmung im Stadion gesehen. Du bist mit bei den FCB-Fans gesehen. Ich bin sehr nahe von den Lausanne-Fans gehockt und habe gefunden, es haben beide lässige Stimmung gemacht und schon allein von dem her ist es eine gelungene Sache gesehen und sicher Werbung für den Schweizer Fußball, finde ich.
Also ich finde von der Fanstimmung her eigentlich beide Halbfinale. Also IB ist ja auch mit recht vielen Fans auf Biel und Biel als Drittligist hat auch irgendwie so eine Kurve. Und gestern auch wieder, ich glaube, ich habe noch nie so viele Lausanne-Fans im Auswärts in Basel gesehen. Auch mit Unterstützung, Choreo und so. Also von der Fanstimmung her, eben gestern über 33'000, das hat es glaube ich auch schon länger nicht mehr gegeben. Also das ist sicher absolut eine gute Sache gewesen, ja.
Und auch resultattechnisch haben wir 5 Goal gesehen. Ich muss ehrlich sagen, nach den ersten 20 Minuten habe ich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt wahnsinnig viele Goal werden sehen. Es ist aber doch auch so gewesen, der FCB steht jetzt im Cup-Finale. Lausanne ist aber zweimal in Führung gegangen. Das erste Goal, finde ich, ist durchaus auch verdient gewesen. Das 2-1 ist dann eher ein bisschen gegen ein Spielverlauf, respektive vielleicht ein bisschen überraschend gekommen. Aber ja, Lausanne hat sich doch auch, finde ich, relativ stark gewehrt und finde auch, dass sie über weite Strecken einen Matchplan hatten, der um Haaresbreite hat können aufgehen.
Ich glaube, der Mendes war auch ein bisschen überrascht gewesen dort beim 2-1. der rutscht dort ein bisschen ungünstig weg. Und dann stürzt plötzlich 2-1 in einem Moment vom Spiel, wo der FCB eigentlich mega, mega aktiv war. Die sind wirklich stark aus der Pause gekommen. Dann klar machen sie direkt den Ausgleich. Sind dort wirklich wieder im Flow gewesen. Und allgemein, ich glaube, du hast gemerkt, die haben sich etwas vorgenommen für die zweite Hälfte. Die erste Hälfte war Lausanne besser gewesen. Hat Lausanne, glaube ich, taktisch die richtige Ausrichtung auch gewählt gehabt. Und der FCB nicht wirklich ins Spiel kommen lassen.
Ich sehe es gleich, FCB in der ersten Hälfte muss ja auch Lausanne Kränzle winden. Also die haben es dort wirklich gut gemacht. Haben die ganze, den Flow, wo der FCB drin war, haben sie gar nicht entstehen lassen. Ja. Sie haben gut gepresst, haben den Gegner, den FCB zu Fehler gezwungen. Also gerade in der ersten Hälfte die Spieler, wo man es nicht gewohnt ist, Aftulau, Dominik Schmid, viele Fehlpässe gehabt. Auch Jerdan Shaqiri ist nicht wirklich ins Spiel gekommen. Darum, ja, ich schließe mich an, dass es verdient war, das 1-0. Aber nachher hat dann schon der FCB langsam, vor allem in der zweiten Halbzeit, und dann auch nach dem 2-1 mit diesen Wechseln, die
noch mal
ansprachen, hat er dann schon die Oberhand gewonnen.
Das ist ja das, was der Ludovic Magna nach dem Spiel gesagt hat, dass das ein grosser Unterschied war, sei heute für die zwei Mannschaften, eben was für Potenzial auf der Bank noch siehst, mit was der FCB noch Punkte, mit was er von der Bank bringt. Das ist natürlich schon in so einer Situation, gerade dann geht es noch über 90 drüber, dann wird es halt schon wichtig, was hast du noch für 13., 14., 15. Spieler zur Verfügung. Und ich habe gefunden, physisch ist der FCB stärker gewesen.
Ja, mir jetzt auch gedacht, gegen Minute 60, 70 ist Lausanne ein bisschen der Punch ausgegangen. Der Manja macht ja eigentlich noch einen Wechsel, der rein aufs Resultat bezogen ja, mega fruchtet. Also er stellt um auf eine 3er, respektive 5er Abwehr und bringt Aliou Balde, ist glaube ich, was 2-1 scheint. Vorne rein, das ist der kleine, wirbelige, schnelle Spieler. Dort habe ich schon gedacht, okay, das ist aber relativ konservativ, für das dort zum Zeitpunkt noch 1-1 steht und jetzt wirklich irgendwie 5 Minuten später gibt es das 2-1. Und dort kommt, wie das Goal für den FCB kommt, für mich schnell. Also eigentlich geht dann in dem Moment alles auf, aber ja, wie du es auch schon gesagt hast, Linus, irgendwie ist das dann nachher wie so ein bisschen physisch die Luft ein bisschen ausgesehen, am Ausgehen gesehen. Ich habe noch den Raul Gigo nach dem Spiel kurz gesehen, wo ich finde, übrigens hat er relativ gutes Spiel gemacht, Otele gegen ihn, das ist immer ein lässiges Duell. Und er hat auch gesagt, das ist für sie oder für ihn auch nicht ganz einfach gewesen, was sie umgestellt haben, weil er dann immer so wie zwischen den Linien, also zwischen den gegnerischen Spielern gesehen ist und nicht mehr so gut in Duell gekommen ist. Und irgendwie finde ich, gerade auch nachher in der Verlängerung, ja, hat man wie das Gefühl gehabt, ist ein bisschen eine Frage von der Zeit. Kann Lausanne ins Penalty schießen retten, aber das wäre das Maximum von dem Gefühl. Und so ist dann auch irgendwie, finde ich, der Matchausgang gesehen, das Goal, wo dann, was schießt der Leroy schießt, glaube ich, genau. Ja, wo auch wieder die Qualität vom FCB aufzeigt, wo dort eigentlich nicht können nachlegen. Und ja, ich bin dort auch eigentlich einverstanden mit dem Ludovic Magna, dass ja, immer noch viel Qualität auch dann von der Bank kommt. Ich meine, der hat alles offensiv drauf gelassen eigentlich. Dann,
aber würdest du dann doch sagen, ein bisschen vercoacht, der Magna, wenn das jetzt so, wenn das so zulässt?
Ja.
Mit dieser Umstellung auf die 5er Abwehr.
Du, gell, es ist halt schwierig. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass aufgrund vom Ausfall von Alvin Sanchez, wo der Spieler ist bei Lausanne, der auch mal den Unterschied kann machen, wenn spielerisch jetzt vielleicht nicht allzu viel geht, und das finde ich, ist bei Lausanne auch jetzt in diesem Spiel schon auch ein bisschen das Thema gewesen. Also auch das 2-1 ist eher schlecht verteidigt vom FCB, ist auch von der Abstimmung her nicht super alles gelaufen. Sonst jetzt habe ich nicht mehr allzu viele Chancen gesehen von Lausanne, auch wo spielerischer Natur gewesen sind. Und das erste Goal ist natürlich rein für die Auslegung von dieser Mannschaft super gewesen, weil du dann dich eher so ein bisschen hast zurückziehen können. Das vercoacht, ich weiss es nicht. Vielleicht sind die Mittel von Lausanne dort auch zu beschränkt, gerade aktuell. Aber ja, hinten raus hat es dann nicht gelangt, ob jetzt das vercoacht ist oder ob das an der Qualität von der Mannschaft liegt. Das finde ich jetzt schwierig zu sagen, weil Lausanne hat sich trotzdem nicht günstig verkauft. Also ja.
Nein, also ich habe es jetzt extra so ein bisschen provokant formuliert. Ich finde, der Magna ist sehr gerieft als Trainer über die letzten paar Jahre. Also ich habe am Anfang vor allem doch immer ein bisschen eher kritisch beäugt. Also quasi so sein Charakter an der Seitenlinie, so extrem aufbrausend und gegen Schiri und so. Und ich habe das Gefühl, da hat er sich
immer ruhig.
Er ist nicht immer ruig, aber wenn du das vergleichst. Aber wenn du das vergleichst mit vor ein paar Jahren, habe ich das Gefühl, ist da schon etwas gegangen. Und wenn er sich eben nach dem Spiel anstellt und das analysiert und fast ähnlich geschwärmt hat wie du vorher, Till, von der Atmosphäre im Stadion. Also, ja, du merkst, da ist jemand da, wo einfach sehr gerne Fußball hat und wo, glaube ich, in meinen Augen jetzt doch noch ein bisschen gerieft ist auf die auf die Jahre, oder in den letzten Jahren. Jetzt, was ich noch ansprechen wollte, die Eckball-Goal. Also, das ist natürlich für mich so ein bisschen die Story von dem Spiel gewesen. Einfach, wie wichtig Standards sind. Und, klar, wenn du Jerdan Shaqiri hast, dann werden die Standards einfach nochmal gefährlicher. Und das ist einfach crazy, was er an
Output. Der Freistoß hat der Letizia richtig geil.
Ja, Letizia müssen wir eh noch reden. Das, ja.
Also, ja.
Aber, also, wir können auch schon bei den Standards bleiben, aber das ist einfach eine Waffe. Also auch Lausanne hat gestern mit den Eckballen ist immer gefährlich geworden. Eben das erste Goal. Und aber Jerdan Shaqiri, seine Bälle, die kommen gefühlt genau in den Quadratzentimeter, wo er ansetzt.
Und immer mit der richtigen Schärfe, mit dem richtigen Drall. Nur mal schnell, es sind jetzt ein bisschen blöde Stats, weil ich sie nur auf die Liga bezogen habe. Das ist jetzt Köpfe gesehen. Aber trotzdem, Top 5 Goal Contributions. Die Saison.
Ja, das habe ich auch gesehen. Also, aber
Top 17 Liga oder so.
Ja, also, ja, europaweit. Oder europaweit. Ja, ja. Und Jerdan Shaqiri ist dann einfach auf Platz 5.
3 habe ich gestern
ich meine, gesehen. Ich meinte, 3, aber also kannst du mal noch vorlesen, was sonst noch auf der
Liste steht? Ich auf Transfermarkt geschaut habe, 5, aber okay. 5, 3. Also, und das ist, glaube ich, eng. Da haben wir Tobias Zala, Gyökeres, dann Kane und Marmoush und Shaqiri. Und Kane, Marmoush, Shaqiri, das ist, glaube ich, recht
30, eng. 31,
genau.
Ja, voll, ja. Mega nüchtern also, Hand. Also, ja, das sagt eigentlich alles darüber aus. Es ist natürlich nicht ganz fair, der Vergleich von den Ligen, von der Qualität her, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ja, etwas, was uns jetzt mittlerweile nicht mehr überrascht, wenn wir schauen, was der Jerdan Shaqiri für eine Saison spielt. Und ja, irgendwo durch auch das wahrmacht, was er versprochen hat, zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich noch nicht alle, wie soll ich jetzt sagen, gewagt haben, davon zu träumen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo nächstes Wochenende ist FCB Servet im Joggeli. Ein kleines Final für Servet sowieso, aber auch für den FCB, weil Servet der nächste direkte Verfolger ist. Und gerade bist du im Final, bist gegen Biel, wo ja, die nominelle Chance zu gewinnen sicher sehr, sehr gross ist oder darf eingeschätzt werden. Also ich glaube, da dürfen wir jetzt schon einmal noch ein Loblied singen über den Scheck. Ja, weil der maßgebend daran beteiligt war, ist, wie die Saison jetzt beim FCB rausgekommen ist. Also das finde ich schon crazy. Wirklich, wirklich crazy.
Also ich meine, in der Liga bin ich wirklich immer noch der Meinung, dass sie gut daran tun, man kann es Tiefstapel nennen, aber einfach Spiel für Spiel, die Floskeln zu brauchen. Aber im GÖP, sind wir ehrlich, da muss klar sein, also da muss auch klar kommuniziert werden, da müssen sie jetzt holen.
Ja, also alles andere ist eine Blamage. Also, musst, weil, aber,
ja.
Also ganz klar.
Aber Till, jetzt mal ganz ehrlich, mit allem, was ich jetzt gerade zum Scheck gesagt habe, du bist regelmäßig in der Kurve und schaust die Match und ich glaube, so weit darf man gehen und sagen, das Double ist nicht ganz unrealistisch.
Nein, natürlich nicht.
Und ja, tief gestapelt. Doch, ich finde es schon ein bisschen tief gestapelt, weil gegen Biel muss der Göppe an aus Sicht vom FCB. Nicht. Und auch in der Meisterschaft. Das zweite Spiel nimmt sich IB und Servet nimmt sich als Direktverfolger, nehmen sich Punkte ab. Wenn du gegen, dann hat IB jetzt am Wochenende verloren, moralisch tief. Also, ich weiß nicht, aber da wird das, es lenkt mir jetzt nicht ganz mit dem Tiefstapel, ehrlich gesagt.
Ich sag einfach wirklich mit vollem Ernst. Also, wenn die Formkurve von allen Teams gleich bleibt, dann muss der FCB auch Meister werden. Aber diese Saison hat so oft Wechsel in Form gegeben und ich kann da genau auch das Gegenteil könnte ich da spielen. Wenn der FCB gegen Servet verliert.
Shaqiri verletzt, out bis Ende der Saison.
Nicht mal Verletzungen, aber
der zum FCB Beispiel,
verliert also, gegen Servet, wie sie es zweimal die Saison schon gemacht haben. Dann sind es drei
Punkte. Aber auch schon einmal 6-1 gewonnen.
Ja, aber
auswärts.
Ja. Aber eben, ich sage ja nur, nein, stimmt zwar übrigens nicht, ja, du hast recht, zweimal gewonnen, einmal verloren. Aber egal, sie verlieren jetzt gegen Servet, dann haben sie 3 Punkte Vorsprung und 3 Auswärtsspiele vor der Nase. Lausanne, Lugano, IB. Also, das kann nächste Woche dann schon wieder ganz anders tönen. Darum sage ich, es spricht im Moment nicht viel dafür, dass das passiert, dann gebe ich dir recht.
Also, FCB spricht auch viel dafür, dass der FCB das Double holt?
Ja, im Moment schon.
Ja.
Also, eben, der Göpp, der muss ahnen. Also da sage ich jetzt 99% in der Schweiz das Gleiche, klar, die Story von Biel ist wunderschön und ich freue mich auch für sie, dass sie da Event haben werden am 1. Juni, aber als Superligist musst du den Cup holen. Und in der Liga spricht nicht viel dagegen, dass sie es nicht holen, wegen der Form. Und auch vor allem der Form der anderen Teams. Aber es ist einfach noch nicht gegessen.
Jo, ich denke, du hast es ziemlich nüchtern analysiert und ich nehme an, dass es auch FCB intern eben so analysiert wird. David Degen hat auch gesagt, sein Job ist im Moment, den Ball flach zu behalten, damit man kann schauen kann, dass man einfach die Leistung konstant weiterbringen kann. Und dann wird es dann wahrscheinlich schon länger. Aber es bringt, also ich sehe nicht so den Punkt so von dem, wir müssen vom Titel reden und so weiter. Das ist so, ja, und dann, also.
Flach spielen, hoch gewinnen, meinst du? Hey, nein, ich verstand es natürlich völlig. Gleichzeitig, ja, es ist doch so, dass der FCB die Konstanz, die bei allen bemängelt worden ist, inklusive dem FCB auch über weite Phasen von dieser Saison, ich finde, die spricht schon auch nochmal sehr stark für Basel, gerade aktuell. Und darum, ja, ich würde das vielleicht ein bisschen nüchterner sehen. Finde trotzdem, also auch aufgrund von dem, dass die Konstanz in der Art und Weise, wie du die Match aktuell gewünschst, da spricht eigentlich alles für den FCB.
Vor allem jetzt auch noch mit einem Trainer, der im Gegensatz zu sonst jetzt recht crazy gewechselt hat. Also sonst wechselt er meistens ja positionsgetreu, egal was der Stand ist.
Auch jetzt, sehr aggressiv. Also das sind fünf offensive Phasenweise, bis der Benny wieder raus ist am Start. Das hat mich auch überrascht. Doppelstürmer Jetti, Carlos.
Und dass es so lange gelaufen hat. Ich habe es gecheckt quasi im Stand von 1-2, aber hat das recht lang laufen
lassen. Erst Anfang Verlängerung wieder korrigiert.
Genau.
Ja. Mhm. Ja. Also trotzdem 2-2 haben eigentlich die letzten 15 Minuten mit Ottele, Ajeti, Carlos, Spetrare, Shaqiri, Kade,
Soticek,
also.
Ja, und der Kade hat quasi
der Rechtsverteidigung.
Ja, genau, das habe ich gefunden. Ja. Das ist richtig aggressiv gewesen, weil er lässt ja den Benny Traore und den Ottele drauf, bringt den Carlos. Hinter rechts hat der Mendes gespielt, nimmt den raus für den Kade, wo ein Flügel ist. Das ist schon sehr, also, der hat Welle.
So, jetzt, weil der Carlos noch erwähnt ist, und dann schnell muss ich sagen, hey, wie mir aufgefallen ist, wie langsam gewisse Spieler sind das Weekend. Also der Carlos ist einer von denen, dann aber auch beim Spiel Biel-Ibe, in der Situation, wo der Imeri die Rote holt. Ich meine, der, der ihm davor rennt, der ist schon am Humpeln gesehen, also der ist kaum vom Fleck und die Imeri ist ihm nicht nachgekommen. Also die müssen auch irgendwie sau langsam gesehen sein. Der Carlos, der in dem, hat einmal eine Chance, und 1-1 kann gehen, kommt gefühlt so kaum vom Fleck. Also das ist schon krass und einfach zeigt einmal mehr so die Wichtigkeit von Pace im Fußball. Also wenn du dann halt eine Traoré oder so daneben hast, das ist schon krass.
Ja, Freunde, ich würde sagen, wir müssen langsam weiter. Wir haben ein paar andere Themen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon am Aufnehmen sind. Ich schätze so 40 Minuten.
46 Minuten, das ist schon typisch, wenn wir vor der Folge sagen, ja, cool, nur Cup Halbfinale, heute können wir über andere Sachen reden. Das ist ein
Klassiker. Ja. Aber gut, es ist auch wirklich, ja, es sind zwei lästige Geschichten gewesen, als Fußballfan zum Beobachten und Zuschauen. Jetzt vielleicht, bevor wir zum nächsten Thema gehen, noch schnell eine kleine Werbung in eigener Sache, und zwar sind der Robin und ich am nächsten Samstag beim FC Schönewald Niedergösgen am Start, und es freut uns riesig, weil wir haben dürfen dort am Kids, respektive Family Day, ein Gespräch führen, respektive ich führe es mit dem Robin zusammen, also über den Robin und mit dem Zubi tatsächlich. Vielleicht ihr zwei Zubi haben da wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Erinnerung.
Hast du schon gehört, ja.
Kenne ich. Ist doch jemand, der wahrscheinlich unsere Kindheit, wenn man den FCB ein bisschen verfolgt hat, weil wir ja hier alle aus der Region sind, auch Spieler gesehen, der einen wahrscheinlich geprägt hat. Also mehr auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und er begleitet die ja heute auch noch durch den Alltag in den Studios und so. Was sagt er immer noch, der Satz? Also doch immer irgendwie, irgendwo ist erzählt oder gelesen, und dann ich kann es jetzt nicht mehr anders, ich kann es nicht mehr hören, wenn also das wirst du wahrscheinlich dann ins Gespräch führst auch hören. Aber nein, das ist wirklich mega Fußball-Legende in der Schweiz.
Vielleicht können wir da etwas zusammenschneiden dann noch.
Ja, nein, also ich glaube auch, dass es sehr spannend wird, und er sicher auch ein Spieler gesehen, ein Goalie gesehen mit wahnsinnig viel Charakter, und dementsprechend, nein, wir freuen uns riesig. auf das Event. Und ja, da vielleicht auch der Aufruf an die, die vielleicht auch so ein bisschen eher aus der Region Aargau kommen oder Lust haben, uns zu joinen, die haben das sicher dann auch noch auf Instagram schön in der Story nochmal für euch aufbereitet, damit ihr das seht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das.
Instagram, wo findet man uns da?
Gamechanger Talk Bodenstrich. Sehr gut, Linus. Ich sehe, euch kann man nicht mehr vormachen. Aber gut, gehen wir doch weiter zu den AXA Women's League Halbfinals. Und zwar hat der FCZ gegen IBE gespielt, respektive GC gegen den FCB. Und ja, wenn vielleicht dort gerade mit dem Spiel FCZ IBE starten. Dort hat es... Ja, Tilly, hast du ja gesagt, im Nachhinein ärgere mich darüber, ein bisschen im Hinblick auf das Tippspiel. IBE gewinnt das Spiel mit 3-1 und das, obwohl man aus Sicht FCZ relativ lang oder bis spät eigentlich geführt hat, mit eben 3-1. Was halten wir davon?
Ja, also ich meine, dass IBE Qualitäten hat und dass natürlich auch Zürich Qualitäten hat, lame Aussage, aber das haben wir ja schon ein paar Mal darüber geredet, aber in diesem Match FCZ sicher für mich die bessere Mannschaft gesehen. Über längere Zeit haben auch die Chancen gehabt, um die Führung auszubauen. Und dann am Schluss natürlich, wenn du in den letzten 20 Minuten 3 Goal bekommst, in der 95. glaube ich, 3-1 erst, dann ist es sehr bitter. Und jetzt das Rückspiel in Bern, schon recht...
Das wird ein Brocken. Das wird ein Brocken. Und ich meine, ich muss sagen, Zürich ist ein bisschen einfach zur Führung gekommen. Klar haben sie noch mehr Chancen, aber dort die Führung ist... Ja, gut, halb auf IBE-Goli, leider. Mhm. Und dann,
ja, das ist ein Goli-Fall. Also da müssen wir, glaube ich, darüber diskutieren.
Und dann danach hat man noch ein, zwei Chancen, die den Biedermann dafür gut hat. Also, ja, ich würde nicht sagen, wieder gut gemacht, aber ein bisschen rehabilitiert.
Einer fliegt sie wie ein Adler. Der ist geil gewesen.
Ist das so halb,
ein Witschuss ist es gesehen.
Halb ja. Hoch, ja, auf rechts. Genau. Auf der anderen Seite auch Zürich dann defensiv. Also, was ist es? 2-1, der Freistoß, lange Ball, wo einfach den Kühen, glaube ich, blank ja, steht, alleine im 16. Mhm. Ja. Also, das darf einfach nicht passieren. Und ja, so bringst du dich dann um den Lohn von einer Leistung, die über, sage ich, sicher 70 Minuten sehr gut war, und gehst jetzt mit der Ausgangslage in das Rückspiel, wo aber extrem schwierig ist.
Ich muss wirklich sagen, ich bin einfach immer wieder überrascht von dieser jungen IBE-Mannschaft, wo vor allem gegen den FCZ, ich glaube, das haben wir hier im Podcast auch schon gesagt, irgendwie IBE hat einfach ein Mittel gefunden gegen den FCZ, wo funktioniert, auch eben hier mit dieser Ausgangslage. Die letzten 10 Minuten noch 3 Goal geschossen gegen eine Mannschaft, auch wenn sie verjüngt worden ist, die mega abgezockt ist, die eigentlich genau die Stärke hat, oder? Wo gerade der FCB, der qualitativ sicher nicht schwächer ist, da viel, viel mehr Mühe hat. Naomi Lüe hat einmal mehr nicht gespielt. Ich glaube, so wie es aussieht, die wird wahrscheinlich nicht mehr spielen diese Saison. Also, wissen wir nicht im Detail, aber die fehlt, und das ist wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Spieler, und trotzdem gewinnen sie auswärts 3-1. Also das tut mich schon massiv beeindrucken. Auch Athena Marie Kühn, noch nie gehört, aber ist jetzt nicht das Goalschütze im Bekannt. Sie ist 2 Töpfe, also das ist also die Breite
an
Waffen, die können anbieten können. Das, das beeindruckt mich schon sehr, muss ich wirklich sagen. Also Hut ab.
Ja, und Bönnei, das ist mir jetzt noch gerade eingefallen, die hat ja noch eine riesen Chance, ich weiß nicht,
was... Das ist aber ganz ist am
Anfang. Dann. Eben, ja. Nein, nur das
Goal macht sie
Das Goal macht sie wunderbar.
Auch mit Touch und allem.
Golden über, wunderbar, aber der erste muss sie eigentlich auch machen. Ja. Und dann nimmt das Spiel vielleicht doch auch ein bisschen einen anderen Verlauf. Jetzt nur in der Retrospektive, weil ich gesagt habe, 70 Minuten eigentlich FC klar besser. Die Situation ist natürlich schon noch, hat noch einschneidend sein können, aber... Ja.
Ja, also ich glaube... ganz stumpf gefragt. Ich glaube, der FCZ kommt noch zurück. Ich glaube es nicht.
Ist zu viel.
Ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Nichtsdestotrotz, das Spiel muss gespielt werden, aber die Karten liegen definitiv in der Hand von den Berner Young Boys. Und das war natürlich, ist jetzt schon eine wirklich erfolgreiche Saison gesehen, finde ich, von ihnen, was sie da spielen. Ich glaube, das dürfen wir.
Mega. So also, sagen. Sie sind ja schon belohnt worden mit dem Regular Season. Ersten Platz spielen sie ja jetzt auch schon europäisch nächstes Jahr.
Ja.
Definitiv,
ja. Gut, dann blicken wir doch schnell aufs zweite Spiel. Und zwar hat GC gegen den FCB gespielt und Basel gewinnt das Spiel mit 1-2. Für mich auch dort GC, wo jetzt zum Beispiel Servet immer mega mir bereitet, hat aber selber oft irgendwie ein bisschen mehr mit dem FCB dunkt mir. Ich weiss nicht, wie haben die es oder wie nehmen die es wahr?
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das, glaube ich, letzte Woche schon so ein bisschen geholt. Und ja, recht bald. Also ich meine, dass GC ein bisschen als Underdog in die Paarung geht, ich glaube, das ist klar gewesen, rein einfach tabellarisch. Aber GC hat einen Aufschwung gehabt, hat jetzt gezeigt, dass man sich messen kann mit den besten Teams. Und aber jetzt gehen sie halt auch mit der Niederlage aus dem Heimspiel ins Rückspiel auf Basel. Das ist ein bisschen ähnliche Situation für die beiden Zürcher Teams. Und also macht's sehr, sehr schwer fürs Rückspiel.
Ja, und auch vom Spielausgang her ist es auch so gewesen. GC ist in Führung gegangen. Der FCB kann aber schneller reagieren mit einem Goal. Wir haben es gerade vorhin noch mal geschaut von der Rudelic.
Sehr schön.
Was sehr schön
war. Als Vorbereitung von der Zillach. Schön, gut rausgespielt.
Ja, ich glaube, die haben sich auch wieder ein bisschen gefunden. Also jetzt gerade beide Personalien, die im Göppi wirklich nicht allzu beste Tag gezogen haben. Aurelis Zillach ja auch erst gerade mit einem Goal gegen Aarau, der sehr gut war. Jetzt die Vorlage. Rudelic hat getroffen letztes Mal.
Doppelpack.
Schon. Genau. Also. Von dem her, das scheint wieder zu funktionieren. Und so, glaube ich, korrigiert mich, wenn das anders sehen. Aber ist der FCB wahrscheinlich schon auch der heiße Kandidat fürs Finale?
Sehe das gleich. Ich glaube, IB, FCB wäre der offensichtlichste Call.
Zwei Mannschaften, die den besten Fußball wahrscheinlich gespielt haben über die ganze Saison.
Ich fände auch, es wäre ein folgerichtiges Finalspiel für diese Saison.
Neu, jetzt ja auch mit einem Hin- und Rückspiel. Das ist ja auch etwas, was geändert worden ist. Oft kritisiert worden, dass eine Meisterschaft dann auf dem Rücken von einem Spiel ausgetragen wird. Ich glaube, es ist noch zu früh für eine Prognose. Das können wir dann vielleicht nächste Woche machen. Aber ja, sicher auch etwas, wo ich denke, dass wir unbedingt noch Teil sein davon, im besten Fall.
Ja, sicher. Also egal, welche Teams das dann sind, aber... Ja, Rückspiel inklusive Pokalübergabe, da wären wir natürlich gern vor Ort. Ja.
Auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, müssen wir noch schnell die Klassierungsspiele respektive die Resultate von der Auf- und Abstiegsrunde anschauen. Dort haben wir ja auf Insta, also ich bin so gesehen, wo letzte Woche einen kleinen Bock geschossen hat, respektive das falsch erzählt hat. Wir haben gedacht, die Saison ist für die Mannschaft der OVO, das ist nicht ganz so. In den Klassierungsspielen spielen Luzern, St. Gallen untereinander, respektive Aarau und Servet, noch die Plätze, glaube ich, 5 bis 8. Aus Luzern kassiert daheim eine relativ deutliche Niederlage, 1-4 geht das Spiel aus für St. Gallen. St. Gallen 4 Goal auswärts.
Haben die schon mal so viel Goal geschossen?
Ja, irgendwie, ich glaube 2.
Gegen die tiefen Mannschaften in der Liga, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, ob es Luzern oder Rapid Thun
gesehen aber dann, dann wäre es eher Rapid Thun gesehen wahrscheinlich.
Ich habe Luzern eben auch mal im Kopf.
Okay.
Und Aarau Servet spielt 1-1, auch dort. Ich trottel da 2-1 für Aarau tippt. Zu gierig geworden, obwohl ich eigentlich zuerst 1-1 gehabt habe. Ich weiß nicht, Till, was du tippt hast.
Das auch nicht.
Ja, auch dort gibt es jetzt noch Rückspiel am kommenden Wochenende und dann ist dann aber die Saison wirklich vorbei. Und in der Auf- und Abstiegsspiel spielen Rappi und Schlieren 0-0, respektive Yverdon und Thun 2-4. Und Till, du hast gemeint, die Highlights, ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber siegen gerade bei Yverdon und Thun sehr sehenswert, mit schönen Goal.
Ja, genau, also jetzt habe ich meine Notizen weggemacht, ich habe auf Servet getippt übrigens, nicht auf Unentschieden, aber... Ja. Die Highlights kann man sich wirklich anschauen. Also gerade die ersten zwei Goal von der Tanja Bodenmann und Selina Ülci sind wirklich sehenswert. Und es sind 6 Goal, die wir da tun. Von dem her kann man da reinschauen. Ja. AWSL.ch.
Ja, schade für Rappi Schlieren, dass also es ist an beide Punkte geholt, aber Yverdon ist Zweiter jetzt, der offiziell Thun Erster jetzt alleinige. Da wäre es möglich gewesen, wieder aufzuschließen. Möglichkeit nicht ganz genutzt, aber ich glaube, es sind doch noch 3 Spiele. Also ich glaube, es haben jetzt alle mal einig gegeneinander gespielt.
Genau, aber im Moment sieht es schon so ein bisschen richtig Thun und Yverdon aus. Jetzt mal schauen, wie das dort noch weitergeht, ob Rappi sich noch erheben oder nicht.
Sind wir gespannt und jetzt werden wir noch schnell einen Blick werfen in, ja, auch Freunde vom Haus, glaube ich, darf man so sagen, und zwar in die Offensive. Till, wo du letzten Dienstag gesehen bist und ja, einen Tag beigewohnt hast mit der Pia Sundhage, ist das richtig?
Das ist es so, also auch hier, das kann man ja mit gutem Gewissen sagen, weil es ist wirklich mega cool, das Programm, das Didi auf Beine gestellt hat, für die ganze EM, also eben mit ganz vielen Sessions vor Ort und auch sonstige Sachen. Also,
werden wir ja im besten Fall ja auch noch Teil davon sein, ich glaube, das dürfen wir auch noch sagen.
Oder? Genau, ist in Planung, noch nicht offiziell, sage ich, aber ja. Je nachdem, was wir dann machen, ist es ein Teil vom EM-Programm oder nicht, aber genau, das ist in Planung aktuell, aber auf didioffensive.ch wirklich viele Sachen, viele Talks, glaube auch ein Live-Podcast der anderen, wo dort aufgenommen wird, aber wirklich eine coole Sache. Und eben der Auftakt zu dem Ganzen ist gewesen, Pia Sundhage, wo sich
eine kritische Frage gestellt hat.
Ja, also
unter anderem auch von dir.
Genau, ja. Also es ist 1 bis 1,5 Stunden, glaube ich, dort gewesen und von der Serena Degen interviewt worden. Und eben am Schluss haben auch noch Leute im Publikum können Fragen stellen. Ich will aber zuerst sagen, ich glaube, eben die Fragen und sich können wir nachher noch kommen, aber als Mensch, es ist im Fall wirklich super gewesen, mit welcher Offenheit, also mit so einer Lockerheit und was für gute Stimmung sie gebracht hat. Sie hat gesungen sogar. Also es ist wirklich genial gewesen, die Person eben als Mensch, wie sie ist. Und ja, sportlich ist dann natürlich auch noch vieles Spannendes gewesen. Also zum Beispiel habe ich mega spannend gefunden, fast schon ein bisschen, wie krass deutlich sie gesagt hat, wie abhängig die Nazi von der Lia Walti ist. Habe ich so ein bisschen so gefunden, weißt du, so alle, wenn die Lia Walti ausfällt, dann sind wir irgendwie, ja, könnt ihr euch vorstellen, wer das Wort. Ja, auf jeden Fall. Sonst auch, ich habe gefragt wegen der Riola Gemayli, wie sie die Entwicklung sieht, weil sie gerade auch gesagt hat, dass sie ein Jungsteam vorgefunden hat und das aber jetzt auch noch jünger gemacht hat, mit Bönne, mit Lüje, mit Iveli von GC, wie sie dann Riola Gemayli sieht. Und bei dieser Antwort habe ich, oder bei dieser Frage habe ich das Gefühl gehabt, ist sie ein bisschen ausgewichen.
Und wieso denn? Also
sie hat schon zuerst kurz auf die Riola Gemayli Bezug genommen und gesagt, dass sie eine sehr gute Spielerin findet, vor allem in der Luft. Dass sie auch schon dort war, glaube ich, mit ihr, das schauen in Eindhoven oder sicher in der Bundesliga. Aber dann so die Frage, weil ich habe noch gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass sie im Aufgebot ist. Und dann ist sie aber nur kurz auf die Riola Gemayli gegangen und ist dann ins Allgemeine gegangen über junge Spielerinnen. Eben hat dann wieder den Vergleich auf die in der Super League jetzt gebracht, auf eine Bühne und so, wie die mit dem Druck umgehen müssen, an so einer Heim-EM, hat also eigentlich meine Frage nicht so direkt beantwortet. Aber, ja, sie ist halt auch ein Fuchs, gell, also sie ist ewig in diesem Business und sie weiss ganz genau, wenn sie kann offen drauf los erzählen, was sie aber auch mehrmals gemacht hat, auch mit persönlichen Anekdoten, und wenn sie vielleicht eher so die Medienprofi antworten kann geben, wo dann aber gleich nicht unsympathisch wirkt, sondern einfach du so ein bisschen bist, schade, hätte ich jetzt noch mehr wollen.
Kann man sich dann noch nicht ganz auf den Test rauslassen, natürlich. Gerade wenn es ums Aufgebot geht. Ich glaube, das ist auch klar ein Stück weit.
Ja. Nein, klar, das finde ich auch. Auf das Aufgebot bezogen, da hat es ja auch keinen Sinn gemacht. Was mich jetzt noch interessiert hat, ist ja, so ein bisschen von dieser spielerischen Vision. Etwas, was wir ja durchaus auch jetzt vor allem in den letzten paar Matches ein bisschen kritisiert haben, wie sie sich dort ausgedrückt hat oder wie sie, was für eine Haltung sie dort so hat, ja, mit welcher Art von Spielplan sie will die Euro gestalten. Ist dort noch etwas gekommen, weil, ja, eben, wir haben das ein paar Mal diskutiert. Aus unserer Sicht, glaube ich, gibt es dort schon noch die ein oder andere Baustelle oder sich ein Bedürfnis, dass ja, dort noch ein bisschen die Haltung klarer wird, wie sie gedenkt, an das Turnier anzugehen.
Ich sag mal so, mir sind gerade spontan zwei Sachen eingefallen. Das eine ist auf personeller Ebene. Hat sicher viele weitere auch noch Informationen gegeben, die ich noch auf ihre.
Also wie meinst du personell?
Also eben, weißt du, die Frage nach dem Stammgoalie zum Beispiel, hat sie relativ so offen noch beantwortet. Also nicht hey, der Lira Herzog ist es und Punkt.
Sondern
eben, ja, einfach so, ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass vielleicht Livia Peng da noch eine Chance bekommt.
Ja.
Also ich hätte jetzt dort zum Beispiel erwartet, dass sie klar sagt, hey, nein, keine Diskussionen, aber das hat sie nicht gemacht, sondern hat irgendwie noch sogar noch irgendwie so eine Sprüchli gemacht von «Maybe they are right», wo das fordern, dass Livia Peng mal eine Chance bekommt.
Ja, finde ich jetzt aber nicht so geschickt. Aber ja.
Jo, aber eben, das hätte
also, sicher... Ich finde es richtig, also nach der letzten Leistung.
Nein, das
also,
ist aber nicht das, sondern...
Dass sie es sagt, ist, ja, ja.
Wie es ist.
Jo. Da ist er vielleicht einmal ein bisschen zu offen bis rausgerutscht. Vielleicht hat das... Jo.
Du hast vielleicht nach dem vierten Halben gesehen, was ich umgeht.
Nein, ist das schon nicht, aber... Jo, dann ist sie gefragt worden mit Alicia Lehmann, dass sie sich vom... Verband sicher nicht würde reinreden lassen, falls der Verband würde sagen, dass man Alicia Lehmann wegen ihrer Social Media Präsenz mitnehmen.
Ja.
Also sie hat auch gesagt, dass das noch niemand gesagt hat, aber wenn es jemand würde sagen, würde sie nicht anhören.
Ist das als Frage gekommen, oder?
Das ist als Frage aus dem Publikum, glaube ich, gekommen, ja.
Ja, ich meine, es ist schon ein spannender Punkt, oder?
Ich finde gar nicht. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine Scheissdreck-Diskussion.
Also nein, das wird der Verband auch nie machen, glaube ich.
Nein, denke ich auch nicht, aber wir reden über Sport. Das darf nie eine Diskussion sein.
Sport, wo auch Business ist?
Ja, aber wo an sportlichen Ergebnissen gemessen wird.
Ja, und an Zahlen und Geld.
Gut, aber also, keine Ahnung, wenn Alicia Lehmann dabei ist, keine Minute spielt und die Schweiz schneidet schlecht ab, wie förderlich ist das für einen Schweizer Fußball?
Hey, wenn es gute Stories gibt auf Instagram, dann hilft es vielleicht mehr. Schau, ich sage ja nicht, dass man das muss machen. Ich sage auf den Punkt, dass so etwas irgendwo in den Köpfen vielleicht drin ist, bei einem Verband, bei Funktionär, finde ich spannend. Und habe ich mir jetzt so konkret auch nicht überlegt, weil für mich geht es auch um die sportliche Leistung natürlich. Aber ich meine, Fußball ist ein Business und ich glaube, das Gute ist vielleicht auf einer Nazi-Ebene ist es nicht, vielleicht nicht ganz so wichtig, wo man sich das eben dann vielleicht eher erlauben. Aber ich meine, wenn du das im größeren Kontext anschaust, eher auf den Clubfußball bezogen, dann ist das hochrelevant.
Ja, klar. Im Clubfußball ist das ist auch von der Vermarktungsperspektive nochmal etwas anderes, aber ich glaube, Reputation spielt eine viel größere Rolle bei einem Verband wie bei einem Verein. So. Aber nur noch schnell zu dieser Frage zurück, aber so jetzt rein vom Spielerischen, so grundsätzlich. Ist dort nicht allzu viel gekommen?
Das war der zweite Punkt. Dort hat sie mehr auf so die mentalen Aspekte hat sie vieles erzählt. Also, dass die Schweizerinnen es müssen lernen, wie war es auf Englisch irgendwie, learn to get uncomfortable oder so irgendwie. Also, so die mentale Ebene, die will sie sicher eher stärken und auch so, von der Bedeutung vom Turnier. Also, sie bei allen komplette Fokus, aber gewisse Spiele vielleicht noch nicht in den Verein, mit denen muss man vielleicht ein bisschen spezieller umgehen. Also vieles auf der mentalen Ebene. Ich glaube, das einzige so Spielidee-mässige, was sie gesagt hat, ist, was um die Goalie-Frage gegangen ist, dass man das nie allein kann anschauen kann, sondern auch mit der Fünferkette vorne dran. Mhm. Also sie hat gesagt Dreierkette, aber eigentlich ist sie ja Fünferkette und dass eben die auch in den Clubs nicht immer spielen. Aber sprich, die Kombi muss auch stimmen und dementsprechend hat sie vor, weiterhin, ist jetzt auch nicht mega überraschend, aber mit der Dreierkette und den zwei Wingbacks zu spielen.
Okay.
Sonst ist sie das jetzt im Sportlichen nicht gross geredet, aber eben im Mentalen und so die klassischen Sachen, die wir alle schon gesagt haben, mit Goal schießen und so weiter und Einsatzzeit etc. Aber ja.
Also es ist diskutiert worden, dass man soll Goal schiessen.
Nein, sie hat einfach erzählt, sie hat einfach erzählt über den verrückten Match in Island jetzt letztens, dass sie den Fokus auf das gelegt haben vor dem Match und dann schlug nach 15 Minuten 2-0. Da ist natürlich alles gut gesehen.
Gut, ich würde sagen, so viel dazu. Bin dann gespannt auf die weiteren Beiträge und auch, ich glaube, mittlerweile ist es wirklich noch ein paar Tage, bis es dann auch losgeht und da wird sicher noch einiges kommen und ich hoffe, dass wir da auch noch die ein oder andere Stimme dazu können beitragen können, bin zuversichtlich. Ich weiss jetzt gar nicht, wie es zeitlich aussieht. Wir hatten noch ein, zwei Themen. Haben wir noch Zeit für eins oder machen wir da den Deckel drauf, Till, du als Timekeeper?
Also ich bin auf 1:08, also schon eigentlich eher drüber, aber wir können, wir müssen ja zum dir eine Freude machen, über den Klassiker schnell reden. Liverpool können wir sparen.
Ja, Barca gewinnt Klassiker. Ja, das war's gesehen.
Ja, also wie gesagt, ich habe es schon im Intro gesagt, es ist ein sehr, sehr cooles Fußballwochenende gesehen. Jetzt nicht rein nur schon alleine wegen den Affischen, was es gegeben hat. Eben Göpp haben wir jetzt lange besprochen. Als Barca oder Real-Fan ist natürlich ein Klassiker, wo es um einen Titel geht. Auch immer etwas, ja, durch schlägt das Herz höher. Ich muss ehrlich zugestehen, dass ich während dem Barca und Real schon gelaufen ist, noch nebendran auf dem grossen Fernseher Bielibe geschaut habe. Aber natürlich ist es...
Das ist Commitment, das gefällt mir.
Ja, aber also es ist auch hochgradig spannend gewesen auf beiden Seiten. Und ja, als Barca-Fan ist es natürlich ein Genuss gewesen, dass am Schluss der Titel rausgesprungen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Vor allem auch, weil wir uns glaube relativ viele Chancen ausgerechnet haben gegen Real, wo speziellen Fußball spielt und auch gerade schwierige Phase hat, auch noch mit Verletzungen und Geschichten. Ich finde, das hat sich dann auch noch ein bisschen geäussert in Frustration nach dem Spiel oder kurz. Was ich auch schwierig finde, aber gerade wenn man den Titel gewonnen hat, kann einem das merklich egal sein. So.
Ja, ist noch lustig, weil für mich aus einer neutraleren Perspektive, mich hat das so aufgeregt, wie sich die Spieler von Real aufgeführt haben. Also Rüdiger ist komplett am Rad gedreht. Ich glaube, drei rote Karten, die noch verteilt worden sind.
Bellingham, Vasquez und Rüdiger sowieso. Jawohl.
Also, das ist auf jenseits, das Verhalten, ich kann es nicht verstehen.
Es hat ja schon voran angefangen, es sind sich schon massiv beschwert über Real, über das Schiedsrichtergespann, wo der Match würde pfeifen. Und kurzfristig ist auch mal noch von einem Boykott der Rede gewesen und so. Und ja, ich finde auch, unabhängig, welche Mannschaft das macht. Aber ich glaube, das ist sicher nicht der richtige Ansatz und das tut dem Sport nicht gut.
Bin ich voll bei dir, muss aber bei der Schiri-Diskussion noch etwas anfügen. Und ich hoffe, dass es stimmt, wenn ich das jetzt hier wiedergebe, weil ich habe es auch erst im Nachhinein so ein bisschen gelesen. Aber was Fakt ist, dass der Schiri eine Pressekonferenz gegeben hat vor dem Spiel. Korrigierst mich, wenn irgendwas falsch ist, und sonst werden wir es vielleicht auf Instagram hören. Aber der Schiri gibt vor dem Cup-Finale eine Pressekonferenz, wo er irgendwie kritisiert, wie auf dem Club-Sender von Real Madrid über ihn berichtet worden ist und was das für Konsequenzen für ihn als Mensch hat. Inklusive seiner Familie, bricht dann auch so ein bisschen Tränen aus. Und ich muss sagen, also, das wird auch falsch mit diesen Schiedsrichtern umgegangen vom Verband. Also, ich meine, es ist nicht abwägig, dass das bei gewissen ein Gefühl hinterlässt. Nicht, dass es im Match dann so gesehen ist, aber vor dem Match ein Gefühl hinterlässt von Befangenheit, im Schiri im Real gegenüber. Wenn er vor dem Spiel sagt, jo, Real hat mich irgendwie beleidigt oder so, der Clubsender zumindest, eben, vielleicht ist jetzt nicht jedes Detail, was ich sage, richtig, aber ich finde in Spanien, dass die Schiri-Diskussionen, die sind immer rum und ich habe das Gefühl, es ist nicht nur einfach wegen Real, sondern auch, weil der Verband das irgendwie falsch handhabt. Irgendwie.
Also Real ist doch schon sehr oft dabei bei
den Schiri-Diskussionen. Ja, klar, schon klar. Aber ja,
Barcelona hat auch gewisse Vergangenheit mit Schiris.
Nein, glaube, das ist eher international, fairerweise, und du redest vom spanischen Verband. Also ich gebe dir völlig recht, aber es ist vor allem national ein Thema gewesen. Aber das ist schon fairerweise schon auch bei den grossen Vereinen überall auf der ganzen Welt.
Und wichtig, also mir ist wichtig zu sagen, nicht, dass das im Match irgendwie sichtbar worden ist, weil es hat aus meiner Sicht gar keinen Grund gegeben, dass die Realspieler so ausrasten. Bei einer random Szene, ja, in der Nachspielzeit, okay.
Das ist Frust.
Das will ich gar nicht rechtfertigen, wirklich nicht. Und im Match hast du nichts von dem gesehen. Aber ich finde, Spanien geht mit den Schiris einfach auch komisch um.
Ja, aber eben, ich meine, allein schon der Fakt, dass ein Schiri PK macht vor einem Spiel. Also, wieso? Jetzt ist mega weird.
Who cares, man? Ja. Also, wieso musst du ein PK geben?
Der Schiri, du hast ja immer so das geflügelte Wort, so, der Schiri ist am besten, wenn du nicht auffällt, wenn du nicht wahrnimmst.
Wieso stellst
dann du dann kannst du doch nicht ein PK machen.
Zu dem Punkt. Also,
mega guter Punkt.
PK ist eine Kette von dummen Entscheidungen, aber ich finde auch als Real, es ist genau aus dem Grund, finde ich jetzt auch die Berichterstattung über Schiri ist genau gleich aus dem Grund auch nicht wirklich notwendig. Das eine hat zum anderen nicht so Sache. Wie gesagt, ich finde, alle haben scheiße reagiert, da, bis von der Berichterstattung über die PK, über Real dann wieder. da kommt jemand zu gut weg. Und ja, da hat sich auch der Verband seine Hausaufgaben nicht unbedingt ideal gelöst. Nichtsdestotrotz haben wir den ersten Titel und der Rest ist mir scheisse gleich.
Ja. Sportlich ist es ein cooler Match
gewesen. Ja, sportlich
geiler Match
gewesen. Lässiger Match gewesen. Ich bin wirklich auf Kohle gelaufen, vor allem kurz vor der Verlängerung. Da hat nachher der Vini ja raus. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, der Mbappe hat glaub, 3 Spritzen vor dem Spiel bekommen. Habe ich ein gutes Gefühl gehabt und ja.
Heuschnuppe, oder?
Nein, aber
erstes direktes Freistoß-Goal gemacht in seiner Karriere.
Ja.
Wirklich?
Ich glaube es, ja. Es gibt so eine Twitter-Seite,
die ist sick.
Jetzt, das die ist jetzt gelöscht. Twitter-Seite, wo Tag für Tag geschrieben hat, dit Mbappe score direct
free kick. No.
Ja, nein, von dem, also auch dort, das ist natürlich immer ein tolle Affische, Klassiko, eben vor allem, wenn es um einen Titel geht. Und von dem her, ja, bald wird es nochmal eingegangen, am 11. Mai, da geht es um die Meisterschaft, außer Real verspielt jetzt noch einen Punkt, 2 oder 3 am kommenden Wochenende. Und ja, sonst wird es dann eher titellose Saison. Ah, scheiße.
Die gibt es ja hoffentlich auch noch ein paar Sperren. Also wahrscheinlich noch ein paar Sperren.
Also der Rüdiger glaube ich nicht, dass der nochmal wird spielen diese Saison.
Also es wär schwer zu hoffen, dass er nicht mehr auf den Platz darf, also die so aufführst. Und gewisse Lippenleser aus Deutschland dann noch einiges
erkannt. Da hat es keine Lippenleser gebraucht, um verstehen, was dort noch alles gegangen ist.
Sehr sympathisch.
Aber gut, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Wir sind länger als wir erwartet haben, aber so ist es halt. Und wir hoffen trotzdem, dass ihr Spass gehabt habt an der Diskussion. Ich möchte mich herzlich bedanken
beim Linus. Kurz muss er schon noch.
Ey, ich muss einfach, sonst, damit wir nicht alle Liverpool-Fans, die dazu hören, verärgern, die haben den Titel eingedeutet jetzt endlich, schon die letzten paar Monate, eigentlich hat es sich abzeichnet, grosser Vorsprung und jetzt mit einem überragenden Heimsieg gegen Tottenham, das eingedeutet schon vor dem Spiel, während dem Spiel, ums Stadion, um alles voll gesehen. Ich bin gesehen, ja.
Ja, das ist sicher auch ein Werdegang, wo man dann vielleicht, wenn die Offseason losgeht, auch mal noch ein bisschen beleuchten können. Das ist ja auch durchaus spannend. Die haben eine Ära ja beendet, letztes Jahr im Club und jetzt eigentlich gerade können den Titel gewinnen, was ja auch etwas Grosses ist.
Also ich glaube, mit so einer Saison haben die wenigsten gerechnet. Yeah. Und ja, ich denke auch, es würde sich lohnen, mal eingehen, darauf einzugehen. Aber ja.
Wichtig noch, das Wichtigste ist ja jetzt der Rekordmeister.
Alleinige. Jo, wieder, oder? Ja, genau. Wieder. Hat man jetzt den alleinigen.
Wir haben abgelöst.
United.
Das ist aber schon lange, aber United das letzte Mal Meister war. Ja. Ja, gut. Nein, aber anyway, danke Linus fürs Dabeisein. Wie immer cool gesehen. Auch danke Till.
Danke dir, hat Spass gemacht.
Und danke euch vor allem auch fürs Zuhören. Wie immer am Schluss der Verweis auf unsere sozialen Medien. Der Linus hat schon schön gesagt in der Mitte von der Folge. Gamechanger Talk Bodenstrich ist der Name auf Instagram. Wir würden uns selbstverständlich auch mega freuen, wenn ihr uns auf den hiesigen Podcast-Plattformen mit 5 Sternen bewertet. Das hilft nämlich auch. Wir sind ja auf Sponsorensuche, auch hier der Verweis. Wer möchte mit uns in Kontakt treten? Wir sind sehr offen und würden uns freuen. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen eine gute Woche.
Ja, und wenn ihr auch noch Themenvorschläge oder Fragen an uns habt, wo wir hier im Podcast diskutieren sollen, dann meldet euch auch gerne. Wir hatten dafür heute auch noch etwas auf der Liste gehabt, haben es jetzt zeitlich leider nicht ganz geschafft, aber
holen wir noch.
Kommt dann noch.
Unbedingt. Ja, dann macht's gut, bleibt frisch und gesund. Vorsicht vorm Heuschnuppen, haben Sie gerade gehört. Und bis nächste Woche. Macht's gut.
Salut zusammen.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.